Wir möchten heute Morgen ein Wort miteinander betrachten, das wir in 2. Chronik 20, die Verse 1 bis 30 finden. Aber wir machen das heute anders. Wir lesen sie nicht im Kompletten durch, sondern in Abschnitten, so wie auch die Predigt kommt. Und das Thema heute Morgen ist: Auf was oder wen sind wir fokussiert in Krisenzeiten? Nochmal, auf was oder wen sind wir fokussiert in Krisenzeiten? Und wir möchten hier heute Morgen einen Abschnitt aus dem Leben des Josaphat betrachten, Königs von Juda. Und wir lesen, ich lese einen Teil und den anderen Teil lesen wir in Etappen. 20, die Verse von Vers 1 ab. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat: Eine große Menge ist gegen dich gekommen vom Jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazeson Tama, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Wir finden hier eine Geschichte, eine Begebenheit, die wir, es ist eine alte Geschichte, aber es ist auch eine neue Geschichte. Es ist eine Geschichte, die wir eins zu eins in unsere Zeit transformieren können. Das Ereignis dort, was dort geschehen ist, ist so aktuell wie nie zuvor. Und so wie das Volk und Josaphat sind auch wir angehalten und aufgefordert. Wir müssen handeln. Aber die Frage ist, wie handeln wir oder wie reagieren wir, wenn der Feind uns entgegenkommt oder entgegensteht? Und das werden wir hier in diesem Kapitel, in diesen Versen zusammen erörtern. Zuerst einmal die Feststellung: Herr, wir sind verloren. Und im Reich von Josaphat hat sich eine Katastrophe angekündigt. Wir haben gelesen, ein großes Heer von Moabitern, von Ammonitern und unterstützt durch eine große Menge von den Meunitern haben sich gegen Josaphat aufgemacht. Sie wollten ihn überrennen, sie wollten ihn bekämpfen. Und wir haben gelesen, dass Boten kamen und das die im Josaphat berichtet haben. Eine große Übermacht, sehr viele rücken an. Und sie stehen schon am Ende oder am anderen Ende des, auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und dieses riesige Heer war im Begriff, Josaphat anzugreifen. Eigentlich, was für eine Dreistigkeit. Denn wir lesen in den Kapiteln vorher, dass Josaphat sich ein großes Heer zusammengestellt hat. Aber für Josaphat war das keine Situation, die er gesagt hat: Oh, da gehen wir mal so ganz leger und so ganz locker drüber weg, sondern es war eine Situation, wo sich Furcht aufgebaut hat. Wir lesen in 2. Chronik 20,3: Und er erschrak sehr. Also sehen wir hier, auch Gottes Männer können in Furcht geraten. Das sagt auch Gottes Wort: In der Welt, da habt ihr Angst. Angst wird auch euer Begleiter sein. Was heißt aber auch weiter: Habt keine Angst. Ich habe die Welt. Ich habe den Feind. überwunden. Und wir sehen, wie Josaphat seine Städte befestigt hatte. Also er war kein fauler König, der sich zurückgelehnt hat und sagt, ah, jetzt ist alles gut, sondern er hat Vorratsspeicher angelegt. Er hat seine Armee verdoppelt auf 1.160.000 Mann. Ihr müsst euch einmal das vorstellen. 1.160.000 Mann stark war das Heer Josaphat. Und dann heißt es, und er erschrak. Ja, dann wird man sagen, ja, guter Josaphat, wie kannst du mit 1.160.000 Mann, wie kannst du da erschrecken? Du bist doch stark. Aber wir sehen, dass sich nicht nur ein Volk aufgemacht hat, Moabiter, Meoniter, Ammoniter. Drei Völker haben sich gegen ihn aufgemacht. Und eigentlich musste man sich sehr wohl überlegen, greife ich so ein Volk an mit 1.160.000 Mann, das muss man zweimal überlegen. Habe ich die Macht, habe ich die Menge an Leute, um solch ein Heer anzugreifen? Aber anscheinend war diese drei Völker so stark, dass sie sich getraut haben, Josaphat und Juda anzugreifen. Und Josaphat hatte eigentlich Verbündete. Er hätte sehr leicht seine Verbündete sich holen können und sagen, ich verlasse mich auf meine Kraft, ich verlasse mich auf meine Stärke, ich verlasse mich auf das, was ich erreicht habe. Aber was sich hier anbahnte, ja, war für Josaphat so stark, dass sein Herz angefangen hat zu klopfen. Und was tat Josaphat? Er hätte alles Mögliche tun können. Was sollte er tun? Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um den Herrn, um des Herrn Hilfe zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott, unser Väter, bist du es nicht, der Gott im Himmel ist? Und bist du nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nation? Und in deiner Hand ist Kraft, in deiner Hand ist Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Und haben sie darin gewohnt? Und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Was tut Josaphat in diesem Augenblick? Er wusste, irgendwas muss getan werden. Also untätig will er nicht herumstehen. Er musste handeln. Er war der König. Und das Volk wartet darauf, Anweisungen von ihrem König zu bekommen. Und wenn wir nicht wüssten jetzt, oder wenn wir diese Stelle nicht kennen würden, würden wir vielleicht sagen, ja, ganz, normalerweise müsste er jetzt aufrüsten zum Kampf. Müsste er jetzt sein Volk zusammenrufen und sagt, zieht eure Schwerter an und wir ziehen in den Kampf. Aber wir wissen es besser, weil wir die Stelle gerade eben gelesen hatten. Er kommt in Bewegung. Er tut etwas. Nicht zu seiner Verherrlichung, sondern zu Gottes Verherrlichung. Er hat nicht versucht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und wisst ihr, was Josaphat getan hat? Eigentlich hat er vor seinem Volk kapituliert und hat gesagt, ich weiß eigentlich nicht, was zu tun ist, aber wir suchen den Herrn. Ich weiß nicht, aber das Beste, was wir tun können, wir suchen den Herrn. Er gab seinem Volk zu verstehen, dass er ihnen nicht helfen kann. Und das als König, als Oberster. Er kann nicht helfen. Er machte ganz deutlich, ich sehe eigentlich keinen Ausweg. Ihr müsst nicht mir nachfolgen, sondern nein, wir richten unsere Augen auf den Herrn. Wir suchen den Herrn. Wir wollen den Herrn befragen, wir wollen Gott befragen. Und er ließ in ganz Juda eine Fastenzeit ausrufen. Er war ratlos, aber er wusste, es gibt jemanden, der hat allen Rat der Welt. Es gibt jemanden, den können wir anrufen und dieser jemand wird helfen. Unser Gott hat eine Lösung. Und wisst ihr, warum diese Geschichte 1:1 zu übertragen ist auf heute? Wie oft steht uns der Feind gegenüber, was es auch ist, und wir sagen, ich bin ratlos. Was tun wir? Versuchen wir eine eigene Strategie zu entwickeln, wie können wir dem Feind begegnen? Wie kann ich meiner Krankheit begegnen? Wie kann ich vielleicht meiner materiellen Armut begegnen? Wir versuchen selbst uns Gedanken zu machen, selbst eine Lösung zu finden. Und ganz ehrlich, wir tun gut daran, wenn wir sagen, wir suchen den Herrn. Wir suchen sein Angesicht und fangen nicht an, unsere eigenen Lösungen zu finden, denn die gehen oft daneben oder gehen oft ins Leere. Nein, wir werden den Herrn anflehen. Wir rufen ein Fasten aus. Und wenn ich sage 1:1, wir stehen selbst als Gemeinde, ihr wisst selber, vor einer Situation, wo wir sagen, Herr, wir brauchen ein Gebäude, das groß genug ist, dass wir uns wieder im Gebäude versammeln können. Das ist schön hier. Was machen wir aber in der Winterzeit, wenn es schneit, wenn es kalt ist? Hier können wir auch sagen, lasst uns unsere eigenen Lösungen finden. Lasst uns unsere eigene Strategie entwickeln. Und sicher, wir machen uns auf und wir hören uns um. Aber es ist wichtig, und deswegen rufen wir auch aus zum Fasten für ab dem 21. September. Herr, wir wollen nicht unsere Strategie verfolgen, sondern Herr, wir möchten dein Angesicht suchen und deinen Plan erkennen, was du möchtest. Wir möchten wie ein Josaphat sein, der nicht sagt, wir sind stark, wir packen das selber, sondern sagen, Herr, wir stehen hier und wir sind erschreckt und wir wissen nicht weiter. Aber du, Herr, weißt, was gut ist. Du kennst den Plan. Du kennst das Morgen. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, ja, was wir für ein Gebäude brauchen. Oder du weißt, was mein Körper braucht. Du weißt, dass ich krank bin. Ja, du weißt, was ich brauche. Wir vertrauen dir. Oder wir stehen in der Familie vielleicht vor einem unlösbaren Problem. Gehen wir auf die Knie, gehen wir ins Gebet und sagen, Herr, du weißt, was ich brauche. Du weißt, was gut ist. Du weißt jetzt, was auch dran ist in unserem Leben. Josaphat hat es gewusst. Er wusste, er kann nicht viel ausrichten. Und er wusste, es gibt nur einen, unseren Gott, der helfen kann. Und was geschah? Es geschah etwas ganz Interessantes, das auch gar nicht so selbstverständlich ist, wie wir das vielleicht manchmal annehmen. Aber wir haben gelesen, von überall her kamen sie. Von überall her. Also Josaphat hat zum Fasten aufgerufen, zum Beten, zum den Herrn suchen. Und er war nicht allein. Hätte können sein, dass sie gesagt hätten, ja, Josaphat, du kannst beten, du kannst fasten. Nein, sie kamen von überall her. Und da glaube ich, das ist die Frucht der jahrelangen Unterweisung dieses Volkes. Wenn das Josaphat nicht gemacht hätte, die ganzen Jahre über in der Vergangenheit, dass er sie unterwiesen hätte, dass er sie auch im Glauben und an Gott gläubig gehalten hat, dann wären die Leute wahrscheinlich auch nicht nach Jerusalem gekommen zum Tempel, sondern sie hätten auf den Höhen ihre eigenen Göttern geopfert. Aber nein, sie kamen. Und die Anstrengung des Josaphat hat sich also gelohnt. Die Leute bewährten sich in Zeiten der Not. Und du sagst vielleicht auch, was nützt es? Über Jahre lang habe ich gepredigt. Jahrelang habe ich gebetet und es hat sich nichts getan, sei es vielleicht an unseren Kindern, dass sie nicht den Weg gehen wollen, der gut ist, der Gott wohlgefällig ist. Du sagst, was soll das alles? Wir sehen hier, dass all die Mühe, die sich Josaphat gemacht hat in den Jahren vorher, sie bewähren sich jetzt in der Zeit der Not. In der Zeit, wo gefordert wurde, wir müssen zusammenstehen. Keiner lebt für sich allein. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam sind wir ein Volk. Und Glaube muss sich dort bewähren, wo nicht mehr alles so gut läuft, wie vielleicht sich das erhofft hatte. Dann, wenn ich trotzdem Jesus lieb haben kann, vielleicht wenn ich auch schwer krank bin. Wenn meine Familie vielleicht droht, auseinanderzubrechen, Glaube muss ich dort bewähren, wo ich gegen meinen Glauben an Jesus vielleicht auch wegen meinem Glauben an Jesus meine Arbeitsstelle vielleicht nicht bekomme, die ich vielleicht mir gewünscht habe. Und in diesen Zeiten zeigt es sich, wo unsere Hoffnung und wo unser Ziel ist. Da zeigt es sich, wem vertraue ich? In was vertraue ich? Wo setze ich meinen Fokus? In wen oder in was? Und Josaphat, er fleht. Im Vorhof des Tempels versammelten sich die Menschen und Josaphat trat vor das Volk und betete zum Herrn. Und er macht das, indem er zuerst Gott seine Anerkennung ausspricht. Er fängt nicht an mit Klagen und sagt, oh, du siehst, sondern er dankt Gott. Er erkennt Gott an für das, was er Großes in ihrem Leben getan hat. Er erkennt ihn an als allmächtigen Gott, der über das ganze Universum herrscht. Herr, du Gott unserer Vorfahren. Und hier zeigt er auch, der du warst für unsere Vorfahren, der bist du immer noch. Du bist der Gleiche, du hast dich nicht geändert. Du bist Gott im Himmel. Du bist der Herrscher über alle Reiche der Welt. Bei dir ist alle Kraft und bei dir ist alle Macht, sodass niemand es mit dir aufnehmen kann. Das hat er bekannt, das hat er ausgesprochen. Und es ist gut, wenn wir das aussprechen, dass Gott groß ist, dass Gott der Herrscher ist, dass Gott der war, der er war, der er ist und der er sein wird in alle Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast das Land uns, den Nachkommen deines Freundes Abraham, für alle Zeiten gegeben. Und daran hat er Gott daran erinnert an sein Versprechen, dass wenn sie in Not sind und sich treffen und in diesem Tempel kommen, um ihn um Hilfe anzuflehen, dass er ihnen helfen wolle. Ich glaube, Gott braucht man nicht daran erinnern, an sein Versprechen. Aber er hat es einfach nochmal betont. Herr, du hast gesagt, und das hat er auch vor dem Volk praktisch nochmal ausdrücken wollen. Gott, du hast gesagt, dass du uns helfen willst, dass du uns durchbringen willst. Gott, du hast uns versprochen, dass du uns durchbringst als Gemeinde. Gott, du hast uns versprochen, oder Gott, du hast mir versprochen, dass du mir hilfst, dass du mich durchbringen willst. Gott, du hast mir versprochen, dass du alle Zeit bei mir bist. Ich bin bei euch alle Tage. Gute Tage, auch weniger guten Tage. Hier sehen wir, da sind sie vor einer Situation, wo man sagt, das sind vielleicht die weniger guten Tage, wo uns Angst bleibt, wo Furcht über uns kommt, wo wir vielleicht nicht mehr wissen, na, aus noch ein. Und doch hat Gott verheißen, siehe, ich bin bei euch. Ich bin bei euch und ich verlasse euch nicht. Aber Er hat auch seine Hilflosigkeit Gott dargelegt. Herr, du siehst, dass uns Angst plagt. Du siehst, dass wir hier hilflos gegenüberstehen. Aber du wirst helfen. Du hast Ahnung davon, wie es weitergeht. Ich habe es nicht. Und er vertraut Gott. Oder sie, das Volk, es vertraut dem lebendigen Gott. Und dann findet das, was er hier sagt oder was er betet, auch Anwendung. Und hier praktiziert Josaphat das, was Petrus uns als Christen ans Herz legt. Er sagt in 1. Petrus 5 bis 7, also 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 6 bis 7. So, jetzt haben wir's. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann. Nicht ihr euch selbst, sondern er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und es kommt hier diese tiefe Überzeugung zum Ausdruck, dass wir ohne die Hilfe Gottes nichts von Bedeutung erreichen werden. Denn Jesus hat selbst gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. In Johannes 15, Vers 5. Ja, wir denken vielleicht, wir können viel tun. Und die Frage ist aber, ob das, was wir tun und auch oft, ob das, was wir ohne Jesus tun, wirklich dann auch Bedeutung hat oder ins Nichts, ins Leere geht. Wir können vielleicht auch in einem geistlichen Bereich viel tun. Auch in unserem Gemeindeleben, wir können viel tun, wir können auch manchmal viel erreichen. Aber wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten die Arbeiter umsonst. Lasst uns unseren Blick auf Gott richten. Lasst uns, fokussiert sein auf das, was Gott möchte, dass sein Plan in Erfüllung geht. Es ist nicht unser Kampf, den wir führen. Es ist Gottes Kampf, in dem wir stehen. Und wir stehen hier und wir führen einen Kampf, um Menschen für Jesus zu gewinnen, für verlorene Menschen. Deswegen sind wir hier. Die Frage ist, erwartest du etwas von dir selbst oder erwartest du heute Morgen etwas von Gott? Suchst du dich selbst? Suchst du deinen eigenen Weg, deinen eigenen Plan oder suchst du Gott? Suchst du den Plan Gottes? Suchst du die Hilfe Gottes? Und Gott greift ein. Und ganz Juda stand vor dem Herrn und mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Und Jahaziel, den Sohn Zecharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asaphs. Auf ihn kam der Geist des Herrn, mitten in der Versammlung, und er sprach, merkt auf, ganz Juda. Jetzt habe ich den Faden verloren, 19. Ja, okay. Wo bin ich jetzt? Ach, der Wind hat mein Blatt. Ich habe gerade denkt, ich war doch noch gerade richtig. Okay. Ja, okay, jetzt habe ich es wieder. Und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen in die Anhöhe von Zitz herauf, und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden, vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde. Und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehathiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Gott greift ein. Durch den Geist Gottes wurde ein Prophet berührt, der ganzen Menge dann gesagt hat, dass Gott den Sieg für sie erringen wird. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Manchmal ist es so laut um uns, in uns, dass wir gar nicht hören, dass Gott sagt, seid still und erkennt, ich bin Gott, euer Herr. Und ich will euch führen und ich will euch leiten und ich will euch den Sieg geben. Und sie haben sich verneigt, sie haben Gott angebetet und haben ihn die Ehre erwiesen. Und das ist das, was Gott eigentlich von uns, was Gott von uns möchte, still zu sein, zu erkennen, Gott ist, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir auf unsere Knie fallen und ihn anbeten und sagen, du bist Gott Israels, du bist Gott der Herr, du bist mein Gott. Und einmal mehr erlebte das Volk Gottes, dass sie mit Gottes Hilfe siegen werden. Und es geht im Glaubensleben immer wieder so, auch bei uns, dass wir erleben, dass Lösungen in unerwarteter Weise kommen, wo man sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann. Und durch Sacharja hat Gott zum Beispiel gesagt, der Herr befahl mir, zu Zerubabel zu sagen, nicht durch menschliche Macht, nicht durch menschliche Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Sacharja 4, Vers 6. Und das kann man hier jetzt nun erleben, wenn man ganz und gar auf den Herrn vertraut, wenn wir das Gott zutrauen, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Und dann erleben wir in Vers 20 bis 25. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währet ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren. Und sie wurden geschlagen und die Söhne... Danke. Ja, das ist, wenn ein Wind geht.
Was hat man Magnete?
Nochmal, und da zur Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir gegen Juda gekommen waren. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie sich gegenseitig umzubringen. Oh. Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entgegengekommen. Da kamen Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge so viel Besitz, als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie waren groß. Sie haben Gott vertraut und sind in den Kampf gezogen. Und alles andere, und das ist erstaunlich, alles andere lief, hier sehen wir fast wie von allein. Sie haben Gott vertraut und Gott hat etwas getan, was eigentlich unmöglich war. Das feindliche Volk, das hat sich selbst vernichtet. Hat sich selbst vernichtet. Und wenn wir manchmal im Kampf stehen und sagen, Herr, wie soll das werden? Dürfen wir vertrauen? Ich habe schon oft erlebt, dass wenn so der Feind gegenüberstand, wenn so wirklich die Kämpfe, die Anfechtung kamen, dass ich manches, nicht alles, aber manches, wie von selbst sich gelöst hat, ohne dass ich großartig was tun musste. Ich sagte, Herr, ich vertraue dir. Herr, ich vertraue dir, dass du eine Lösung hast, dass du mich durchbringst. Und dann haben sich sehr oft Schwierigkeiten, sie haben sich gelöst. Sie waren auf einmal nicht mehr da. Und ich durfte erkennen, die Probleme wären immer noch da, wenn ich selbst gehandelt hätte. Aber sind nicht mehr da, weil ich auf Gott vertraut hatte, weil er versprochen hat, ich bin bei dir. Ich werde die Sache in die Hand nehmen und du wirst sehen und staunen, wer ich bin. Und das durfte das jüdische Volk, das Volk Israel hier erleben. Wenn Gott in seiner Allmacht eingreift, dann wird etwas draus. Das heißt nicht, dass wir immer untätig bleiben müssen. Das, was wir tun können, das tun wir. Wir sehen es auch hier. Er hat gesagt, geht, zieht in den Kampf und ihr werdet sehen, wie ihr den Sieg heimholt. Die Schlacht war also schneller vorbei, als sie sich das erdacht haben. Und sie zogen aus mit Lobpreis und Anbetung. Und dem Feind können wir nur mit Lobpreis und Anbetung begegnen. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihm Lieder singen, wenn wir anfangen, ihn zu erheben und ihn zu loben, dann hat der Feind verloren, weil das kann der Feind überhaupt nicht haben, dass man Gott anbetet. Und er will uns das madig machen, dass wir keine Kraft mehr haben, dass wir keine Motivation mehr haben, Gott anzubeten. Und hier sehen wir, sie haben Lobpreislieder gesungen, sie haben Gott angebetet und so sind sie in den Kampf gezogen und haben den Sieg ja davongetragen, weil es logisch war, weil Gott es versprochen hat. Er hat gesagt, ihr werdet den Sieg erleben, ihr werdet den Sieg heimbringen. Und Gott hat das sein Versprechen eingehalten. Aber der Kampf, jetzt können wir sagen, ja, jetzt müssen wir nur noch singen und beten, dann wird alles gut. Das, was wir tun können, das heißt auch, betet und arbeitet. Tut das, was ihr tun könnt. Und wir sehen hier, der Kampf hat eigentlich irgendwo ganz anders stattgefunden. Der Kampf hat dort stattgefunden, wo das Volk auf ihre Knie gegangen ist und hat angefangen zu beten. Da hat der Kampf eigentlich stattgefunden. Als sie gefleht haben, als sie gefastet haben, als sie Gott angebetet haben, das war eigentlich der Anfang ihres Sieges. Und das andere, als sie losgezogen sind mit Lobpreis und Anbetung, das gehört dazu. Aber das, was vorher stattgefunden hat, dieses Zusammenkommen, dieses ich ringe vor Gott, ich faste vor Gott, da wurde der Kampf gekämpft. Dort, wo das Volk den Herrn gesucht hat und ihn angefleht hat, dort wurde die Schlacht geschlagen. Dort wurde der Sieg errungen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir den Herrn suchen. Dass wir den Herrn suchen in auswegslosen Lagen. Dass wir den Herrn suchen, da wo uns der Feind mächtig entgegensteht. Dass wir den Herrn suchen auf unseren Knien. Da wo du keine Lösung mehr hast. Da wo du nicht mehr weiter weißt. Suche den Herrn. Fokussiere auf den Herrn. Fokussiere dich auf Gott. Fokussiere dich auf Jesus. Er will dir helfen. Und auch selbst nach diesem großen Sieg vergaßen sie nicht, sich Zeit dafür zu nehmen, Gott zu danken. 26, Verse 26 bis 30. Und am vierten Tag sammelten sie sich im Tale Beracha, denn dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesen Ort den Namen Tal Beracha. bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück, mit Josaphat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren, mit Freuden. Denn der Herr hatte ihre Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn, mit Harfen und mit Zittern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und als das Königreich Josaphat hatte Ruhe, und sein Gott schaffte ihm Ruhe rings umher. Sie kamen zurück mit Lobpreis, mit Dank. Gott sagt im Psalm 50, Vers 14 und Vers 15, nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse dein Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem Höchsten, deinem Gott. Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Er wird uns helfen und wir werden ihn preisen dafür und ihm die Ehre geben. Amen. Vater im Himmel, dein Wort ist wunderbar. Und an dieser Geschichte sehen wir, Herr, dass du ein Gott bist, der absolut vertrauenswürdig ist. Und egal, in welcher Situation wir stehen, Herr, du hast verheißen, dass du niemals von unserer Seite weichen wirst, dass du immer da bist, Herr. Dass du uns helfen wirst, Herr. Dass wir an dich glauben können, Herr, und dir vertrauen dürfen in allen Dingen. Dass dir nichts zu groß ist und nichts zu klein, nichts zu unbedeutend, Herr. Sondern du bist da für uns, Herr. Du warst da für dein Volk, du warst da für Josaphat, deinen König. Und er durfte erkennen, oder er musste erkennen, ich schaffe es nicht. Ich bin ratlos. Aber Herr, du bist gut, wie wir gesungen haben. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Und das glauben wir von Herzen heute Morgen. Du hast einen Plan mit jedem Einzelnen von hier und du hast einen Plan mit uns als Gemeinde, Herr. Und du siehst auch, Herr, in der Situation, wie wir stehen, auch mit dem Gebäude, Herr, dass wir ein größeres Gebäude brauchen eigentlich, Herr. Und wir sagen dir, Herr, du bist gut. Du hast einen Plan und wir suchen dein Angesicht, Herr, und wir flehen vor dir, Herr. Denn dein Plan ist gut. Dein Plan ist vollkommen. Deine Wege sind gut und deine Wege sind vollkommen, Herr. Und wir beten dich an und wir suchen dein Angesicht, Herr. Und wir danken dir, Herr Jesus. Unser Herz ist voller Dank und voller Preis und Anbetung, dass du uns bis heute hier geführt hast, dass wir heute stehen dürfen als ein Zeugnis dessen, dass du uns erlöst hast, dass du bei uns bist, dass du uns immer wieder berührst, Herr, dass du uns immer wieder zur Seite stehst und uns hilfst, Herr. Und das möchten wir verkünden, Herr. Das möchten wir weitersagen, Herr. Wir möchten nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und ich ehre und ich preise dich. Ich bete deinen Namen an. Für jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.